Christoph Neri war für mich immer eine große Aufgabe und Herausforderung. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, das weißt du gar nicht, in den 90er Jahren und habe ihn eingeladen und er ist nicht gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist, ich muss das nochmal nachgucken, das wird ihn nicht interessiert haben. Mich hat umgekehrt immer dieser Name beschäftigt. Ich habe viel gehört, das sei ein Philosoph aus der Ungarischen Akademie. Akademie im ehemaligen Ostblock bedeutet immer freies Denken im Gegensatz zur Universität. Mehr oder weniger. Auch Denker, die man nicht so wirken lassen wollte, hat man dahin abgeschoben, hat ihnen dann kein Papier gegeben. So war das mit der Nietzsche-Arbeitsgruppe in Ostberlin zum Beispiel. Jedenfalls Neri hatte für mich einen besonderen Klang und ich wollte immer mit ihm ins Gespräch kommen. Das ist aber jetzt erst neulich gelungen. Er ist jetzt in diesem Semester Leibniz-Professor an der Universität Leipzig. Und wir sind hier, weil er unter anderem ein Buch herausgegeben hat, das Mobile Communications heißt.
Mobile
und
Understanding.
Understanding. Ach, das andere ist ein anderes Buch, Mobile Communications.
War Band 1.
Okay. Wie viele Bände gibt es?
Also 5 englische Bände. Das heißt also Volume 1. Volume 1 was Mobile Communication.
Ja.
Und Band 1 war allzeit zu handeln.
Okay. Also es ist jedenfalls eine Fülle an Büchern, an Texten. Gibt es auch ein Portal, ein Neri-Portal?
Es gibt ein Neri-Portal, aber die Serie, von der wir sprechen, ist ein kommunikationstheoretisches Unternehmen. Mhm. Und also das Projekt hat ein Portal. Und die Bücher sind im Rahmen dieses Projektes entstanden. Konferenzen, Bücher, Bände, Sammelbände.
Ja, gesponsert Forschung. Von T-Mobile Hungary.
T-Mobile Hungary, richtig.
Ja. Also ein eher ungewöhnliches Projekt, aber wie Claudia schon sagte, es gibt in diesem Buch erstaunlich viele traditionelle Fußnoten. Siehe Heidegger, siehe Wittgenstein und so weiter. Und da müssten wir jetzt mal einsteigen und fragen. Und die Dame fürs genaue Fragen sitzt hier neben mir, bitte.
Ja, so pflegt man Vorurteile. Ja, Sie haben also hier ja 19 Beiträge, die kommen aus Kanada, St. Gallen, USA, Budapest, Ilmenau, Erfurt, Turin. Und die haben auch wunderbare Namen. Da gibt es also zum Beispiel Susanna Condor und Fumitoshi Kato. Ich habe mich ernstlich gefragt, ob diese Personen alle existieren. Aber das haben Sie mir ja schon bestätigt. Und gleichzeitig bin ich sehr erstaunt. Der Kongress war ja vor anderthalb Jahren. Jetzt gibt es schon das Buch. Wie haben Sie das geschafft?
Also das Buch gab es bereits im Februar.
Ach.
Ich meine, das ist der springende Punkt. Ich mache diese Bücher eigentlich in Manufakturarbeit. Also der Verlag bekommt die fertigen Bände zugeliefert, aber sie werden unter meiner Schirmherrschaft, ist zu schön gesagt, ich redigiere, ich sitze mit dem Grafiker im Studio und wir machen Layout, wo ich quäle mich mit dem englischen Text, mit dem Native English Reader und so weiter. Also ich mache alles praktisch selbst, um A, die Bücher schnell erscheinen zu lassen, weil das Thema ist ja auch so,
schnell.
Dass, ich meine, es soll aktuell sein, obwohl Philosophia perennis dabei ist, die ewige Philosophie, die heilige Wissenschaft. Aber außerdem, die Bücher sollen ordentlich sein, die Bilder sollen ordentlich aussehen, die Fußnoten sollen Fußnoten sein und nicht, wie wir darüber schon gesprochen haben, so, man liest Kant 1992b und das ist dann Kritik der reinen Vernunft. Aber
darauf, Sie gut auf, ja.
Aber dazu muss man erst nach hinten, wo die Anmerkungen sind,
ja.
Dann nochmal hinten, wo die Bibliografie steht. Und dann weiß man, es ist die Kritik der reinen Vernunft. Das ist ein Irrsinn. Dagegen führe ich einen heiligen und von vornherein zum Scheitern verurteilten Krieg.
So, jetzt möchte ich gerne noch etwas wissen darüber. Sie sind ja Philosoph. Als ich anfing, dieses Buch zu lesen, dachte ich, oh, ich bin ja nun eine bescheidene Literaturwissenschaftlerin und ist das nicht alles viel zu schwer für mich? Und dann haben Sie mich doch sehr erleichtert, indem Sie gesagt haben, Absage an die Idee von Tiefe. Diese Opposition Tiefe und Oberflächlichkeit ist für Sie überhaupt kein Problem oder es ist keine.
Ich bin entzückt, dass Sie das herausgegriffen haben.
Ja, ich auch.
Genau, philosophische Tiefe ist ein Missverständnis.
Ah, ja.
Jargon und also eben falsches Wirrwarr. Man soll sich klar ausdrücken, die Probleme sind klar.
Ja.
Man soll sich klar ausdrücken. Ich gehe in der Philosophie am liebsten wie ein Ingenieur vor. Ich möchte etwas aufbauen und Zweck der Brücke ist, dem Verkehr standzuhalten, nicht einzustürzen und die Brücke soll nicht tief sein, möglichst nicht tief.
Sie meinen eher noch nicht hoch.
Auch nicht zu hoch, also sie soll eben zweckmäßig sein.
Ja. Und deswegen ist auch für Sie das Handy ein Objekt der Philosophie?
Ja, also ich freue mich, dass das Gespräch nicht gleich in die falsche Richtung losgegangen ist. Nämlich,
welche ist denn bei Ihnen falsch?
Falsch ist Niri der Handynarr. Überhaupt Niri der Gadgetnarr. Das bin ich nicht. Ich interessiere mich nicht für die Geräte an sich, sondern für die philosophische Implikation. Wie sagen wir mal, unser Vorfahr Platon sich für die Schriftlichkeit als eine Kommunikationstechnologie interessiert hat.
Ja, es hat mich auch überrascht, dass zwischen Platon und Heidegger und Hannah Arendt und Benjamin ja fast jeder Mensch vorkommt und jeder Philosoph kann irgendwie mit dem Handy verbunden werden. Ich habe mich dann gefragt, was wäre passiert, wenn Heidegger ein Handy gehabt hätte. Also Sie kommen ja da so auf ziemlich merkwürdige Ideen. Was sagen Ihre Kollegen denn dazu?
Also meine Kollegen hassen mich
für
dieses Projekt, das ist selbstverständlich. Ja. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn Heidegger ein Handy gehabt hätte, aber den Ausdruck zu handen hätte er verwendet auf jeden Fall auf das Gerät.
Ja. Wir müssen dabei mal kurz betonen, die meisten wissen es, das Deutsche ist ja die einzige Sprache, in der das Handy heißt.
Genau.
Und deswegen können wir dann über zu handen zu Heidegger. Und in allen anderen Sprachen gibt es ganz wunderbare Begriffe. Ich liebe am meisten das italienische Telefonino.
Ich sollte vielleicht was fragen. Dieser Bezug zur Philosophie und der Bezug zur Aktualität, da sind also diese Fußnoten und wenn man den Text jetzt nicht lesen würde, dann könnte man denken, es handelt sich um philosophische Werke, die in einem unbestimmten Abstand zur Gegenwart und zur Aktualität stehen und dann wird aber eben auf moderne Technik starker Bezug genommen in diesen Texten und die Aktualität scheint sich dadurch zu identifizieren mit einer wirklich sehr zeitgebundenen, jetzt gerade heute hier herrschenden und verwendeten Technik. Und man versteht jetzt dann vielleicht falsch den Anspruch, aktuell zu sein, sozusagen jetzt ein Buch zu liefern, was einer bestimmten Art von Handy-Technologie zum Beispiel gerecht wird. Also die Handys, die jetzt Bilder bringen, die Internetzugang ermöglichen und so weiter, die sind noch drin, aber die nächste Generation erfordert dann vielleicht eine neue Tagung, ein neues Buch. Oder wie ist das mit der Aktualität? Also ist sie gebunden, diese Art von philosophischer Aktualität, an den technischen Fortschritt oder nicht? Oder wie ist sie gebunden?
Erst einmal, nicht alle Kapitel sind philosophische. Es ist interdisziplinär, es gibt Psychologen, Soziologen und so weiter. Aber es ist wirklich so, dass ich mich bemühe, den Hintergrund breit philosophisch zu halten. Und es kommen darum so viele Namen und Fußnoten darin vor, weil ich tatsächlich glaube, beziehungsweise also ich schreibe ja den Autoren nicht vor, welche Namen sie erwähnen sollen, obwohl ich die Forschung koordiniere. Aber wir wollen das Handy auffassen, wie eben die aktuelle Etappe in der Geschichte der Kommunikationstechnologie. Kommunikationstechnologie bedeutet da einen Begriff oder fängt die Geschichte damit an, dass der Mensch überhaupt spricht, das ist schon eine Technologie, dass er schreibt, dass er Höhlen, Zeichnungen malt, das sind alle kommunikationstechnologische Etappen, Schriftlichkeit, Buchdruck, Telegrafie, Telefonie.
Das Flaggenalphabet kommt auch vor, hat mich sehr fasziniert.
Und
das schreibt einer ihrer Autoren, der nämlich Pfadfinder war, der hat dann noch das Flaggenalphabet gelernt.
Und in diese Reihe gehört eben das Gerät. Und die philosophische Aktualität ändert sich natürlich nicht damit, dass eine neue Generation von Kommunikations-, also von Handys, von 2G auf 3G und auf 4G. Aber natürlich, wir wollen die neuesten Entwicklungen in dem Sinne verfolgen, dass man sie interpretieren muss auf ihre Kommunikationsfähigkeit. Eben Kommunikation war immer ein Thema der Philosophie, wenn auch nicht immer ausdrücklich ein Thema der Philosophie. Aber wie sich die Seelen miteinander unterhalten, das, wenn ich es so formulieren darf, ist ja das philosophische Problem. Und nun, heute unterhalten sich die Seelen oder die meisten Seelen per Handy. Aber wir sehen schon die nächsten Entwicklungen, wie sie sich abzeichnen. Und meine nächste Konferenz im September 2007 trägt den ziemlich unpoetischen Titel Towards a Philosophy of Telecommunications Convergence, was schon beinhaltet, dass Handy und Internet und so weiter aufeinander zukommen. Wer korrigiert mein Deutsch heute?
Niemand, höchstens Sie selbst. Das bringt mich dazu, wenn man jetzt über moderne Kommunikationsmedien philosophiert, kommt man ja sehr schnell auf das Netz und auch auf dieses Bild. Das Netz und die Vernetzung und die Enzyklopädie.
Netzhaut.
Ja, genau. Da haben wir doch eine ganze Menge von Kontexten. Und beim Handy fällt mir im Moment noch kein starkes Bild ein, so wie es das Netz gewesen ist. Und gleichzeitig ist Ihr Buch fast nur um das Handy zentriert. Das hat mich erst erstaunt.
Sie meinen, es ist nicht genug von der Vernetzung darin die Rede?
Ja, oder ich suche ein anderes starkes Bild, wie das Netz, was nun mit diesem Objekt zu tun hat.
Ubiquitous Communication, allgegenwärtige Kommunikation.
Das ist ja, aber sie ist da stark, vielleicht kann ich das unterstützen, sie ist stark aufgebaut vom Modell der subjektiven Kommunikation, oder sagen wir besser, der individuellen Kommunikation. Es ist trotz interessante Autoren wie Wittgenstein und Heidegger ist vom Mann, von der Technik, von einem Universum, von einem Netzwerk, von einem anonymen oder wie auch immer gearteten System, in das wir eingeschrieben sind, wenig die Rede, sondern es wird sehr viel sozusagen von Handlung geredet, von Handlungsvollzügen. Man kann auch ohne weiteres Probleme der Erkenntnistheorie damit assoziieren, aber so etwas wie was der Philosoph Leibniz zum Beispiel, um in die Epoche von Thomasius auszugreifen, formuliert hat, der hat ja nun von der Kommunikation geredet, der hat von einem Kosmos geredet, von einer Welt, von einer Harmonie, die darin besteht, und das muss man jetzt nicht harmonisch verstehen, sondern einfach als Interdependenz. Also ein Weltbild der Telekommunikation, das ist nicht der Eingang der Philosophie in diese Thematik, sondern es ist das individuelle Managen von Kommunikation, der Charakter des Instruments steht eher im Vordergrund als die Idee des Mediums. Ein Medium würde, also wenn man das Telefonieren als Medium betrachtet, so wie man die Schrift, die Bücher oder so etwas als Medium betrachten kann, dann würde man da hat es diesen unangenehmen Effekt, dass man die Aktivität und die Originalität der eigenen Handlung irgendwie depotenziert. Und das scheint aber nicht angelegt zu sein.
Also mir geht es um das Subjekt des Denkens. Und die Hypothese hier wäre, auf Vernetzung kommen wir gleich noch zurück, die Hypothese hier wäre, was ich ja auch in meinem eigenen Beitrag in diesem Band versuche zu beschreiben, das kollektive Denken, dass durch das ständige Kommunizieren, Gedankenaustausch, es ist eben kein Gedankenaustausch, sondern ein gemeinsames Bilden von Gedanken. Also nicht das isolierte Descartesche Subjekt denkt, sondern die kleine Gemeinschaft der Handybenutzer. Aber die Konvergenz kommt und wie gesagt, ein Mobiltelefon ist kein Instrument der Vernetzung, aber ein Mobiltelefon mit Internet verbunden ist schon ein Instrument der Vernetzung.
Ja, ich finde das alles sehr optimistisch, um nicht zu sagen idealistisch, denn man könnte alle unsere Erfahrungen sprechen dafür, ein gleiches Buch schreiben, das heißt Mobile Misunderstanding. Und wir kennen alle sämtliche Handyunfälle, Computerabstürze. Man denke an die Metaphorik, ist dramatisch. Oder mein Computer spinnt. Ja, ich höre das ständig in meinen Sprechstunden, wenn die Hausarbeiten nicht abgeliefert werden. Also ich finde, Sie sind da sehr optimistisch in Ihrem Zugang. Und ob jetzt dieses alles, was da schreiend auf der Straße kommuniziert wird und dreimal nachgefragt und ich komme in 5 Minuten, jeder kennt die Gespräche, ja, ist das jetzt eine Kommunikationsgemeinschaft?
Absolut. Ah, ja. Also ich meine, der Mensch war ja ursprünglich kein Bildungsbürger und Naturwissenschaftler, sondern ein kommunikatives Wesen in einer kleinen Gemeinschaft. Ich definiere für mich den Menschen als ein kommunikatives Wesen. Wir schwatzten schon immer, wir tratschten schon immer. Das ist die Grundlage des menschlichen Wesens. Und in dem Sinne ist es nicht schlimm, dass die Mobilkommunikation zu 99% über Nichtigkeiten verläuft. Das gehört eben zum menschlichen Leben. Wir sprechen ja miteinander hauptsächlich nicht, um gescheite Sachen uns einander zu sagen. Ich meine, Sie sind natürlich die Ausnahme, aber, aber wir sprechen zueinander, wie die Affen sich kraulen. Ja.
Wollen Sie jetzt gekraut werden?
Ich bin schon. Sie kraulen mich verbal. Und ich finde mich wohl dabei.
Wir verlagern das Geschehen dann später woanders hin. Ja, aber trotzdem, das ist mir immer noch zu nett. Es nervt
okay.
Ja auch total.
Ja, es gab nie eine goldene Zeit der Kommunikation. Ja. Es gab auch nie eine goldene Zeit der Menschheit. Und ich bin in dem Sinne, ich weiß nicht, ob ich optimistisch bin. Ich würde es folgendermaßen ausdrücken. Es gibt eine kommunikationstechnologische Entfremdung, die durch die Jahrhunderte, würde ich sagen, immer schlimmer geworden ist, immer tiefer. Kommunikationstechnologische Entfremdung im Vergleich oder im Gegensatz zu der ursprünglichen Kommunikationslage, wo man face-to-face, ich weiß nicht, ob der Urmensch Englisch sprach, also wo man Angesicht zu Angesicht sich unterhielt und nicht nur verbal, sondern die ganze Mimik und Gesten und Gebärden waren dabei und man schaute sich in die Augen und das ist also, was man Breitbandkommunikation nennt. Und dann wurde es immer dünner. Immer armseliger. Man schrieb Briefe. Ja, fürchterlich. Lineare.
Warten Sie mal, das ist ja ein super tolles Briefpapier.
Ja.
Und ich habe auch einen ganz tollen Füller. Das ist der, mit dem ich immer schreibe. Das
ja.
Ist von Schäffer 1928.
Die hören da hinten nichts.
Ach so. Also ich mache gerade Reklame für meinen Füller, heißt Nostalgia 800 von 1928 und ich finde das ganz wunderbar, dass ich mit diesem Füller Briefe schreiben kann.
Ich errate Ihnen ein Geheimnis.
Ach, Sie können nicht schreiben.
Ich schreibe wunderschön. Sowohl der Form als dem Inhalt nach. Mein Geheimnis ist, dass ich im Jahre 1985 meinen ersten Rechner nicht gekauft habe, weil ich damit schreiben wollte. Ich liebte meinen Füllfederhalter. Und wenn ich einen schwierigen Gedanken, einen tiefen, den man nicht haben darf, habe, dann schreibe ich immer noch mit der Hand. Aber ich dachte, ich rasierte mich im Jahre 1985 schon. Und auf einmal kam mir die Idee, dass der Rechner das wichtige oder ein wichtiges philosophisches Thema der Zukunft sein würde, also ein philosophisches Thema. Und ich dachte mir, ich brauche den Rechner, ich muss ein Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, um zu wissen, worüber ich philosophieren werde, wenn ich es anfange. Viele von meinen Kollegen haben dieses Gefühl nicht und philosophieren über Sachen, die sie nicht kennen. Wo haben wir den Faden verloren?
Wir haben gar keinen Faden, deswegen brauchen wir auch keinen zu verlieren.
Ich hätte wieder einen Punkt.
Nein, ich weiß, wo wir den Faden verloren haben. Kommunikationstechnologische Entfremdung. Es wurde immer schlimmer.
Und ja, Heidegger oder Rousseau. Jedenfalls schon bekannt.
Also ich meine, die lineare, die verbale lineare Sprache, die lineare Wortsprache schriftlich gesehen, ist eine Zwangsjacke des Gedankens. Der Gedanken ist multisensorial, metakommunikativ und so weiter. Das kann man alles in der Schrift nicht so schön ausdrücken. Wir sind natürlich tief literarisch sozialisiert und wir lieben diese Zwangsjacke. Wir fühlen uns heimisch. Heimlich auch unheimlich. Ja. Aber immerhin.
Sind und wir schon
das,
bei Freud
das Handy, ja. Das Handy ist für mich ein Rückgang der kommunikationsphilosophischen Entfremdung, wie es Marx gesagt hätte. Rückgang, eine Rücknahme der Entfremdung, weil die Kommunikation wieder ständig kontinuierlich und multimodal wird.
Jetzt haben wir hier ein wunderbares Bild, das ist aus Le Monde, da haben wir nämlich Sushi und da drumherum haben wir verschiedene Handys, die ungefähr die Größe von Sushi haben. Ja. Jetzt erklären Sie mir bitte, wie man auf diesen winzigen Dingern noch tippt und wieso das ein Fortschritt ist.
Und gibt es nicht in Ihrem Buch einen Artikel, der sagt, dass man von einem Autor, der sagt, dass man sowieso nur schreibt, wenn man telefoniert?
Das ist Ferraris, ein Derrida-Freund. Und er muss ja das behaupten, weil laut Derrida ist ja die Schriftlichkeit ursprünglich. Willst du mein Mikrofon für mich halten?
Ja.
Also was heißt, man muss einfach das richtige Gerät kaufen. Und was heißt winzig? Also,
naja, das ist aber immer noch ziemlich winzig.
Ja, aber es, man muss nicht mit einem Finger das machen. Die Instrumente,
ist das jetzt von T-Mobile Hungria?
Das ist ein... Ich darf keine Reklame machen.
Ach so, ja.
Das ist ein ganz gewöhnliches Gerät. Ja. Also und außerdem, die technische Entwicklung gibt in dem Sinne Grund zum philosophischen Optimismus, dass ja auch die Touchscreens immer größer werden. Stellen Sie sich vor, dass zum Beispiel in 5 Jahren mein Hemd ein Display sein wird.
Oh je.
Also ganz groß. Und wenn Sie mich auch nicht also kratzen und kraulen möchten, aber Sie können auf mich tippen.
Was passiert da?
Mein Tipp ist, dass der Text gut sein wird.
Also wenn, ich glaube nicht, dass es philosophischen Optimismus gibt. Ich würde jetzt mal umgekehrt fragen, wenn jetzt die Technik so viel Anlass gibt, philosophisch ältere Autoren zu mobilisieren und sie sozusagen verstehend zueinander in ein Verhältnis setzen, was springt jetzt umgekehrt bei dem Philosophieren darüber für die Philosophie heraus? Was gibt es für neue Konzepte, neue Begriffe? Ich meine, dass man ältere Derrida oder andere, Wittgenstein, Extended Minds und so etwas, dass man das einbeziehen kann, dass man das jetzt anwenden kann, interpretieren kann in Richtung auf die Technik, das leuchtet mir ein, das kann man immer, da kann man auch auf Plotin oder Leibniz oder ich meine, philosophische Begriffe sind hinreichend unklar, als dass man sie wirklich gut verwenden kann. Immer aber gibt es jetzt auch irgendwie einen Effekt, eine Produktion von Einsicht, von Ideen, zum Beispiel dieses kollektive Denken. Ist das jetzt neu, schärfer, härter, interessanter zu denken, wenn man das in diesem Zusammenhang tut?
Wie? Also absolut, das ist meine Überzeugung, sonst würde ich es wirklich nicht machen. Die Philosophie, es ist ein Missverständnis zu glauben, dass die Philosophie während der Jahrhunderte und Jahrtausende mit sich selbst identisch bleiben muss. Es gibt keine ewigen Probleme der Philosophie. Es gibt zwar wiederkehrende Probleme der Philosophie und ich werde eins davon gleich nennen. Das Trauma der Schriftlichkeit, das Trauma, wenn man das Schreiben zuerst lernen muss, das ist ein Trauma und ein Grund zur wiederkehrenden Problematik der Philosophie. Ich meine in dem Sinne, dass die kleinen alten Griechen mussten das genauso lernen wie die heutigen Kinder und dadurch entwickeln sie natürlich ähnliche philosophische Probleme wie zum Beispiel, was bedeuten abstrakte Wörter und so weiter. Aber deine Frage, das kollektive Denken, das denkende Subjekt als etwas anderes, wie es sich Locke und Descartes und Kant vorstellen konnten, das kollektive Subjekt, das vernetzte Subjekt und eine andere Richtung, die mir sehr wichtig ist, das bildliche Denken, das bildhafte Denken. Es ist ja so, dass vielleicht gibt es Ausnahmen, ich kann mir das nicht bildlich vorstellen, wie die Ausnahmen ausschauen würden. Aber der Mensch denkt ursprünglich auch bildlich oder bildhaft. Also es gehen nicht nur Wörter im Geist umher, aber man verlernt durch die tiefe Sozialisierung in der Schrift, verlernt man eigentlich das bildliche Denken oder man wird dazu gezwungen, es zu verlernen. Wir sind eine sehr, sehr, oder wir waren eine sehr, sehr verbale Kultur. Philosophie ist eine verbale Wissenschaft. Es geht da immer um die verbale Logik und das ist in dem Sinne unnatürlich, dass ja das Denken, was die Philosophen verstehen und analysieren müssten, nicht rein verbal ist. Und die neue technische Umgebung erlaubt uns wieder die Bildhaftigkeit in der Außenwelt und dadurch auch in der Innenwelt zu entdecken.
Und das ist ein philosophischer Fortschritt.
Ja, das würde ich auch so sehen. Aber dann, ich würde ihn so formulieren, das ist eine Rhetorisierung der Philosophie. Also wenn man jetzt vom Humanismus herkommt, dann gibt es diese...
Da gab es noch Bilder.
Das Trivium mit der Dialektik, der Grammatik und der Rhetorik. Und von diesen Disziplinen sind eigentlich bis heute, bis zu Derrida sozusagen, immer nur die Dialektik und die Grammatik übrig geblieben. Und kein Mensch hat sich Gedanken über die Rhetorik gemacht. Und die Rhetorik ist die Kunst, andere Leute zu beeindrucken, denken sozusagen mit dem vollen Arsenal dessen, was man auf alle mögliche Art und Weise kommunizieren kann, zu verbinden. Ich würde dann selber keinen großen Wert mehr darauf legen, das Denken zu nennen, was da kommuniziert wird, aber in der Kommunikation ist dann auch das Denken drin. Es würde mir besser gefallen, das wäre die Absage an die Theorie, ja? Man würde das wäre sozusagen man müsste komplett neu denken, was abstrakt und was konkret heißt. Die besseren Philosophen haben das immer auch wieder versucht und ich glaube, wir stehen immer wieder in der Gefahr, diese Scholastik auszubilden in der Philosophie und dagegen wäre so ein Versuch, die Kommunikation voll und dick und fett und beeindruckend und mit Bildern und so weiter zu denken, sehr gut. Wäre Rhetorik ein Angebot dafür?
Gewiss, aber ich möchte das Ganze etwas ein bisschen nüchterner.
Schade.
Mhm. Wie gesagt, ich fasse die Sache wie ein Ingenieur auf.
Ja.
Philosophie hatte ja immer auch die Aufgabe, bei begrifflichen Schwierigkeiten des Denkens überhaupt und bei den verschiedenen Disziplinen Vermittlungen zu schaffen. Ich meine, es gibt verschiedene naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Disziplinen, die sich selbst nicht verstehen, die sich einander nicht verstehen. Da braucht man eine kommunikative Vermittlung zwischen den verschiedenen Denkweisen. Und die Philosophie muss das immer wieder tun.
Das ist ein moderner Gedanke, weil der alte Gedanke ist der Metatheorie, dass die Wissenschaften sich gegenseitig sowieso nie verstehen und die Philosophie die Brücken aber wirklich oben drüber bauen muss. Also das, ich würde dem zustimmen, aber ich würde sagen, das ist schon eine relativ neue Auffassung. Wo wir aber jetzt so Sätze sagen, wie die Philosophie hat schon immer, ich glaube, das wäre ein guter Gelegenheit, das Publikum einzubeziehen. Falls Sie das noch nicht wussten, Sie können sich auch beteiligen. Wir haben da ein Mikrofon und es sollte dort hineingesprochen werden. Hätte jemand Lust, etwas zu fragen, irgendetwas beizutragen zum Gespräch? Das ist nicht der Fall. Wir machen hier vorne weiter.
Ja, genau. Also bitte.
Aber Meldungen nehmen wir gerne entgegen.
Etwas mehr Tempo. Ich bin erstaunt, dass Sie von Seelen gesprochen haben. Die Philosophie war schon immer. Sie sprechen davon, dass es etwas normal ist oder hier deeply human, organic.
Right.
Also, ja, für mich sind das eigentlich alles verbotene Wörter. Also ich habe so eine geheime Liste verbotener Wörter. Okay. Und da steht alles drauf, was da heißt normal, positiv, negativ, organisch, weil ich glaube, das sind auch alles sehr ideologische Wörter, weil da gesagt wird, es ist etwas positiv und es ist etwas negativ.
Okay, wir sind Tiere.
Ach so.
Und das... Ja, wir haben ja doch hier in Leipzig Michael Tomasello.
Ja, hier ist ja auch noch ein Tier.
Endlich ein menschliches Gesicht.
Ja.
Also, wir haben hier in Leipzig Michael Tomasello, der ja mit einer Schiffsladung von Menschenaffen vor 10 Jahren aus Amerika angekommen ist. Er hat auch wichtige Bücher geschrieben und es gibt ja diese ganze evolutionäre kognitive Psychologie, das alles darauf abzielt, um zu zeigen, dass wir außerdem, dass wir eine menschliche Kultur haben, die eine komplizierte und erklärungsbedürftige Sache ist, haben wir auch einen ursprünglich biologischen, anthropologischen Aufbau. Wenn dem so sei, dann kann man doch von etwas Natürlichem sprechen.
Gut, das überlasse ich lieber den Philosophen. Also mir ist es eher unsympathisch, aber es ist nicht mein Bereich. Ich würde gerne jetzt mal zu etwas mehr gesellschaftspolitischen und mentalitätsgeschichtlichen Dingen kommen. Es sei denn, es gibt noch philosophischen Nachhakbedarf. Und zwar schreiben Sie ganz am Anfang, vor 5 Jahren war es in Budapest noch ganz unhöflich, mit einem Handy auf der Straße herumzulaufen, und Sie haben da so ein schönes Wort.
Bunkophon, ein Vulgar, ein Vulgarphon.
Ja, und wie?
Ordinär. Nicht extraordinär, sondern einfach ordinär.
Ja, können Sie, warum ist das so? Oder ist das in anderen Ländern auch so gewesen?
Das war in anderen Ländern auch so gewesen, und ich muss ehrlich gesagt, also ich habe den Eindruck, dass in Leipzig noch immer stärker die Abneigung. Ich glaube, dass der deutsche Intellektuelle, um es mal ganz positiv
der vornehmlich in Leipzig wohnt,
sagen, weil ich jetzt mich hier so am besten auskenne, also ist dem Handy immer noch abgeneigter als zum Beispiel ein Durchschnittseuropäer oder ein Ungar. Aber es ist die Tatsache, dass vor 5 Jahren in Ungarn es noch zum schlechten Ton gehörte, ein Handyton zu benutzen. Und heute ist das nicht mehr der Fall.
Und warum? Was ist in 5 Jahren passiert?
Naja, die Menge tut es, wie der Dichter das gesagt hat. Vor 5 Jahren war die Mobilpenetration in Ungarn so an die 30%. Ich bitte um Verzeihung, das Wort Penetration scheint auf der verbotenen Liste zu stehen.
Ich komme gleich nochmal dazu.
Und heute ist also die statistische Ziffer über 90%, und man kann ja dann nicht, man kann ja nicht die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung einfach als vulgär bezeichnen.
Warum nicht?
Okay, man kann es, man
das ist eine
tut
lange
es nicht.
Tradition, das so zu tun.
Es ist einfach so, dass fast jeder ein Handybenutzer ist. Und die paar Leute, die es nicht sind, die haben auch andere Probleme.
Ja.
Ja, jetzt komme ich mal auf die Penetration, weil Sie nämlich das so schön schreiben. Vor 5 Jahren sei ein Handy in der Öffentlichkeit vor allem von Männern benutzt worden als Medium von Sexual Advertising.
Ja, das ist Robin Dunbars These. Ja. Er hat gesagt, dass also die Beobachtung war, also Frauen haben ihre Handys immer in der Handtasche. Und jedes Mal, wenn es schellt, müssen sie es auch aus der Handtasche holen. Männer setzen sich hin und tun das Gerät auf den Tisch legen. Und Robin Dunbar, der Anthropologe, meinte, das wäre eine sexuelle Aufforderung. Man zeigt sich nicht nur durch die Rolex-Uhr, sondern
deswegen haben Sie Ihr Handy ja auch hier hingelegt.
Nein,
das habe ich schon verstanden.
Es ist eben nicht. Ich prahle nicht mit meinem Handy.
Ach nein?
Nein.
Oh. Ja, jetzt mal ein ganz anderer Gedanke, der vielleicht für Menschen mit DDR-Vergangenheit viel näher liegt. Vielleicht haben so viele Leute Handys, weil es nicht so viele Telefonanschlüsse gibt.
Das ist eine sehr wichtige Beobachtung. Damit verlassen wir natürlich jetzt die Ebene der Philosophie, glücklicherweise. In Ungarn war das ganz genau so der Fall, dass nach all den Jahrzehnten, wo man auf ein Telefon vergeblich warten musste und es meistens 10 Jahre nach dem ersten Trabant ankam, hat man auf einmal die Möglichkeit gehabt, man geht in ein Geschäft und kommt mit einem Telefon heraus. Das war schön. Aber in Ungarn hat sich aber auch etwas anderes abgespielt, was nicht so positiv war.
Sprechen Sie weiter.
Dadurch, dass das Festnetztelefon ursprünglich so rar war, hat sich zur Zeit, als in Westeuropa die Internet-Explosion sich abspielte, etwas Ähnliches in Ungarn nicht ereignen können. man konnte nicht verbunden sein, weil die Drähte nicht da waren. Und das heißt, dass in Ungarn spielte sich eine Mobilexplosion ab, aber keine Internetexplosion. Und es ist immer noch der Fall, dass die Ungarn ungenügend vernetzt sind. Und was wir also technologisch als Konvergenz, als die kommende Konvergenz bezeichnen, das wird auch bedeuten, dass die Ungarn per Mobilgeräte eigentlich das Einsteigen ins Internet erleben werden.
Jetzt nochmal ein anderer Gedanke. Ich bin ja froh, dass wir jetzt in Ungarn angekommen sind, denn in diesen Artikeln lese ich, dass es in Ungarn jetzt schon 4 Medienmuseen gibt, also ein Film, ein Telefon, ein Fernseh und vielleicht sogar schon ein Handymuseum. Das hat einer ihrer Autoren geschrieben.
Ian Hacking, der namhafte Philosoph, ja. Ian Hacking.
Und,
über den ich dann noch eine Anekdote erzählen muss.
Das ist schön.
Weil in diesem Artikel ist er weniger der namhafte Philosoph als der große Budapest-Museum-Besucher.
Ja, genau.
Der aber ich meine, du kennst Ian Hacking. Also.
Nicht persönlich, ne?
Ja, aber gut. Er gehört zu den wirklich
Ich weiß, ja, sein berühmter Name.
Aber wenn
Name,
ein Philosoph ins Museum geht, vergisst er vielleicht auch, dass er Philosoph ist. Kann ja sein. Mir erscheint ein anderer Gedanke viel wichtiger. Ist es nicht vielleicht so, weil nun diese ungarische Sprache so schwierig ist und so klein und ja natürlich offenbar alle Ungarn 3 bis 5 weitere Sprachen sprechen.
Stimmt leider nicht.
Ja,
das ist ein absolutes
Missverständnis. Sagen wir 2,5.
Okay.
Dass deswegen einfach der Bedarf nach Vernetzung auch viel größer ist oder das subjektive Gefühl, ich muss das machen, weil mich sonst sowieso keiner versteht.
Die Frage ist haargenau richtig. Ein winziger Irrtum liegt dabei. Also es ist ein populärer Mythos, den ich nicht verstehe, dass die Ungarn sprachbegabt sind, das sind sie nicht, und dass sie Fremdsprachen sprechen, das tun sie nicht. Leider nicht.
Sie sprechen doch gerade Deutsch, oder war das jetzt alles Ungarisch?
Nein, es gibt natürlich die Ausnahmen und es gibt persönliche Geschichten und man kann Glück haben, das hatte ich alles. Aber leider ist es so, dass der Durchschnittsungar sprachunbegabt ist und keine Fremdsprachen heute spricht. Und das Problem des ungarischen Wirtschaftswachstums hat vorwiegend damit zu tun, dass die Ungarn nicht Englisch können. Und sie liegen sehr richtig mit Internet und Fremdsprache, nämlich neben den fehlenden Drähten, war das Deutsch, war auch die fehlende Englischkenntnis eine Hauptursache, nämlich die Inhalte sind ja vorwiegend Englisch. Man sagt, was für eine tolle Weltbibliothek ist doch das Internet, aber nicht für einen Ungarn, der nur Ungarisch versteht. Das ist ein schwerwiegendes Problem. Ich habe mich zu Tode bemüht, viele Jahre hindurch wissenschaftliche Inhalte auf ungarischer Sprache ins Netz zu stellen und so weiter. Aber es ist noch immer nicht genug. Also das ist genau das Problem.
Aber das ist wirklich ein großes Problem. Gestern habe ich mit Datenbankanbietern gesprochen, die natürlich ohne Ende immer nur englische Datenbanken anbieten. Und englischsprachige Publikationen werden jetzt digitalisiert und bis ins 19. Jahrhundert zurück. Und wir kriegen bald den letzten sozusagen jemals schriftlich fixierten Furz auf Englisch in digitaler Form angeboten, bevor die nur einmal auf irgendeine andere Sprache setzen, weil die riesige Geschäfte damit machen. Sie sagen, ja, das verkaufen wir auch in Hongkong, das verkaufen wir auch in Japan und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass diese gewaltige Informationsmasse diese neue Sprache einfach braucht, dieses Englisch, was jetzt auf der Welt gesprochen wird, was mit Shakespeare wenig zu tun hat, aber was eben diese, wie man so sagt, Lingua Franca, diese Kommunikationssprache ist.
Es gibt den Ausdruck Verrat der Intellektuellen.
Ja.
Und ich glaube, ein heutiger Verrat der Intellektuellen ist, wenn sie in ihrer Muttersprache nicht ihre geistigen Resultate ins Netz stellen. Das heißt,
also es gibt von diesen englischsprachigen Büchern von dir alles ungarische Fassungen im Netz, oder wie?
Also,
na, das muss ich doch jetzt sagen, oder?
Nicht von allem, aber wir bemühen uns natürlich ständig.
Weil ich finde das richtig, ja.
Wir bemühen uns ständig. Also das Forschungsportal ist zum Beispiel dreisprachig, Ungarisch, Deutsch, Englisch.
Die Eingangsseite.
ja, aber also allzeit zu handen, um es noch einmal zu sagen, bevor ich die 5 englische Sammelbänder produzierte, gab es 1 auf Deutsch und das war das erste und das ist auch ziemlich vollständig im Web zugänglich.
Ja, ich will ja auch nicht Vorwürfe formulieren, sondern
du sollst
einfach ein Problem ansprechen.
Nein, also ich fasse das Problem genauso auf und ich glaube, es ist die Aufgabe, auch auf Nicht-Englisch Inhalte ins Netz zu stellen. Und in dem Sinne glaube ich, dass die intellektuelle, die aristokratische intellektuelle Zurückhaltung in diesem Punkt ein Verrat ist und man es nicht tun sollte.
Aber es ist auf der anderen Seite wichtig, das muss man ja auch sagen, als jemand, der in Ungarn lebt und schreibt und denkt und kommuniziert, dann mit bestimmten Themen auch über diese Art von internationalem Englisch nach draußen zu gehen. Das ist ungefähr so, wie Leibniz halt eben natürlich auch Französisch gesprochen hat und mit den einen und mit den anderen eben Deutsch und mit den dritten eben Latein. Also ich meine, das Idiom der eigenen Kultur ist das eine, die Notwendigkeit zu übersetzen ist das andere.
Absolut. Man darf nicht provinziell dabei verfahren. Ja. Also man muss schon wissen, was in der Welt passiert. Man muss auch der Welt erzählen und mitteilen, was bei uns passiert. Aber man darf dabei nicht eben die Sprache vergessen, die Sprache der Bevölkerung des Landes ist.
Gibt es Meldungen aus dem Publikum? Ja, hier vorne.
Ich versuchte, so provozierend zu sein, wie ich nur kann.
Ja, das ist auch gelungen. Ich würde mich freuen, wenn ich aufs Thema zurückkehren könnte, nämlich auf die auf den Einfluss der neuen Möglichkeiten, Migration.
Ist doch ein Seminar.
Auf die Kommunikation der Leute miteinander. Es ist Zufall, nehme ich an, dass heute in der Welt im Magazin ein einseitiger Artikel war, in den Klauen der Zeitfresser, in dem geschrieben wird darüber, wie Handy und SMS und E-Mail und diese ganzen Geschichten ein Ablenken und eigentlich sinnvolle Arbeit unmöglich machen. Und da würde ich gern Sie fragen, Herr Niri, Herr Philosoph, wie das mit der Entwicklung zur eigentlich Vereinheitlichung der Kommunikation, damit eigentlich zur Vereinfachung der Arbeit und der Kommunikation in Zusammenhang steht. Das ist doch erstmal ein Widerspruch.
Was ist die Frage?
Hier steht, oder meine Erfahrung ist auch, dass Konzentration und das Arbeiten eigentlich schwieriger wird durch die neuen Medien.
Indem man abgelenkt wird.
Genau. Sie sagen, alles wird einfacher, wir denken zusammen.
Es gibt das Problem. Und es geht ja hier um eine Generation. Ich meine, also ich bin ein alter Trottel, aber Es gibt auch Leute, die 40 Jahre alt sind. Und das ist ja auch eine Generation, die absolut anders aufgewachsen und sozialisiert ist. Und es ist verständlich, dass diese Generation mit der Zeit und mit Ablenkung schwer umgehen kann, weil die Welt sich so sehr verändert hat. Aber meine Beobachtung ist, und ich werde das gleich mal präzisieren, dass die jetzt Aufwachsenden, also die ganz Jungen, diese Schwierigkeiten weniger haben, es anders erleben. Dass sie, oh mein Gott, das Problem ist, führt in so viele Richtungen.
Ja, und kann man's nicht, ich fühle mich immer ganz unangenehm berührt. Also ich kann diese Argumente nicht haben mit Generation, mit Alt und Jung und mit, natürlich, das stimmt ja alles. Aber die philosophische Dimension wäre ja eher die, was ist das für ein Begriff von Ablenkung? Seit wann, oder ich meine, was suggeriert der Begriff von Ablenkung, was das Eigentliche wäre, so die Arbeit? Kann man, wenn man über Kommunikation redet, so in einem simplen Sinne die Message sozusagen von irgendwas trennen? Das ist doch das philosophische oder das Problem der Rhetorik. Wenn man rhetorisch rangeht, wird man sagen können, man kann nicht eine Botschaft, einen reinen Logos extrahieren davon, wo von Pathos und Ethos, das sind jetzt Begriffe von Aristoteles, wo es darum geht, sozusagen, wo es um Kommunikation, um Ansprache, um Dialog geht. Könnt ihr jetzt auch die Hermeneutiker heranziehen und was weiß ich, Schleiermacher zitieren. Also das sind einfach meine Referenzpunkte, weil ich in dieser modernen Sache Sprache nicht so drin stehe. Aber da könnte man genügend Material und Ansatzpunkte dafür finden, zu sagen, dass es sowieso immer schon eine philosophische Illusion war oder eine Illusion der Theorie, etwas wie ein Wesen der Sache zu bestimmen, was so eindeutig und streng abgrenzbar sei von dem, was akzidentell ist. Die Rhetorik wäre eigentlich die Kultur und dieses Denken, ich begreife das so, wäre das, was die Akzidenzien wieder reinholt und sagt, die sind das Wesen. Also das ist jetzt übertrieben und vielleicht ein bisschen polemisch, aber es gibt immer wieder eine Aufgabe für uns zu entscheiden, wo das Wesen und das Akzident sitzt. Das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Da könnte ich dann auch wieder damit zurechtkommen, dass man soziologisch, anthropologisch und sonst welche Unterscheidungen trifft, weil das natürlich immer mal auch immer wieder anders ist. Aber der Hintergrund ist, dass wir uns nicht einreden lassen sollten von den traditionellen Philosophen oder von Leuten, die glauben, in dieser Richtung zu argumentieren, wie Herr Kulke, Uli Kulke, ich kenne ihn nicht, der diesen Artikel schreibt, es gäbe so etwas wie eine eigentliche Aufgabe, an der die Menschheit sitzt und das Telefonieren hält sie davon ab.
Okay.
Ja, ja, ja. Ja, das ist aber, was ist Arbeit?
Ich danke für deine Intervention. Inzwischen habe ich meine Fassung zurückgewonnen. Natürlich gibt es die Ablenkung in dem Sinne, dass ich um 6 Uhr morgens mir vornehme, das und das zu tun und dann kommt ein E-Mail und eine Botschaft und ich muss etwas anderes machen. Das gibt es. Man muss gewisse persönliche Techniken entwickeln, um damit fertig zu werden. Aber die Art von Ablenkung, also eigentlich sollte ich da sitzen und mal isoliert nachdenken und die tiefen Gedanken fassen. Das ist, ich glaube, nicht die gültige Alternative der folgenden Situation zum Beispiel gegenüber, dass ich mit 2 philosophischen Fachkollegen mich per Skype schriftlich unterhalte und im Laufe von einer halben Stunde eigentlich ein Gedankengang wir zu dritt entwickeln. Das lässt sich sehr schön machen und das empfinde ich dann nicht als eine Ablenkung. Das heißt, es gibt ein gemeinsames Arbeitsfeld. Zum Beispiel, ich bin Skype-süchtig, also das eine muss ich zugeben. Nicht handysüchtig, nicht in Skype absolut. Ich habe auch eine Erklärung dafür, warum. Ich versuche die Studierenden zu überreden, dass alle mich anskypen sollen, aber damit hatte ich bis jetzt also nur geringen Erfolg. Aber es ist tatsächlich so, dass auch eine Zusammenarbeit, also es gibt eine sehr gute Zusammenarbeitmöglichkeit im Internet und das empfinde ich dann nicht als eine Ablenkung. Aber was ich sagen wollte mit den Generationen ist einfach dieses, dass wir sind noch daran gewöhnt, ich bitte um Verzeihung, Ulrich, wir sind noch daran gewöhnt, dass ich habe meine Aufgaben und das muss ich jetzt alles erledigen und wenn ich dabei online abgelenkt werde, dann muss ich etwas anderes tun, das ist störend. Aber ich sehe, dass zum Beispiel jüngere Leute ihre Zeit, wenn sie online sind, sind sie eben halt da und dann empfinden sie es nicht als eine Ablenkung, dass sie mal dieses, mal jenes tun müssen. Sie sind nicht an diese, wie soll ich sagen, vorgeprägte lineare Arbeitsweise gewöhnt.
Also Sie denken, die sind schon vernetzt.
Ja.
Aha. Das mag ja sein, aber ich sehe auch in vielen schriftlichen Arbeiten eine Menge an Verwirrung und Unklarheit, die ich früher nicht gesehen habe.
Naja, aber das ist also zum Beispiel zu Zeiten von Fontane kam die Post 7-mal am Tag. Ja? Und das war doch genau dasselbe, wie wenn wir heute den E-Mail-Kasten aufmachen. Ja.
Ja, aber man bekam viel weniger Post. Und wenn ein Brief kam,
nein, man bekam nicht weniger, man bekam mehr Post. Dass wir so wenig Post bekamen, das hat nur damit zu tun, dass der Briefträgerberuf irgendwie anstrengender wurde und die Post nur zweimal am Tag oder nur einmal am Tag. Im 19. Jahrhundert in Paris gab es Rohrpostsysteme. Ja, ja. Da kam die Post kam alle halbe Stunde.
Ja, Frau Albert wollte sagen, dass manche Leute scheinen das Schreiben zu verlernen.
Ja, das war aber auch damals schon
und
so.
Ich wollte da sagen, aber manche Leute scheinen das Schreiben zu lernen, die kleinen Analphabeten
in ihren
Händen. Und es gab immer schon Leute, die sich schlecht schriftlich ausdrücken konnten.
Ja, das ist doch eine ewige Wahrheit.
Ja.
Nein,
die aber
denke,
immer wieder neu entdeckt werden müssen.
Wir kommen ja hier auf das Problem der Aufmerksamkeit und ich glaube, das könnte man dann historisieren, wer wann wofür aufmerksam sein kann. Wir kommen auf das Thema Zerstreuung und Langeweile zum Beispiel, was ja eine Tugend ist, die Benjamin sehr hoch geschätzt hat. Ich würde aber gerne, weil wir manche Probleme hier nicht lösen können, jetzt langsam mal auf das Handy im Kongo kommen,
ja.
Weil das ist nämlich ein schönes...
Aber ich bin unglücklich, dass wir manche Probleme nicht lösen können. Wir haben noch 15 Minuten. Es ist unmöglich, nicht alle Probleme lösen zu können.
Also ich möchte gerne erstens das Handy im Kongo und zweitens noch die Parapsychologie ins Spiel bringen. Ja, das steht auch in Ihrem Buch. Sehr interessantes Kapitel. Also was man hier sieht, ist ein kleiner Junge in Kamerun. Der hat sich selbst ein Handy aus Lehm gebastelt. Und das fehlt mir ein bisschen in Ihrem Buch, also diese, sagen wir mal, cross-cultural Praktiken, genauso wie wir alle Telefon haben und E-Mail und Handy und Fax und Anrufbeantworter. Also mir scheint das alles bei Ihnen so sehr auf das Handy als oberstes Medium fixiert und man kann ja auch damit spielen, also eben so.
Ich bin absolut einverstanden.
Ja, aber Sie verbinden das ja in dem Buch noch mit einem Projekt, gibt jedem Kongolesen ein Handy und er wird einen Kleinhandel eröffnen und wird dann groß werden und so weiter.
Also das gibt es in der Welt.
Ja.
Zum Beispiel der Herr, der Name fällt mir jetzt nicht ganz genau an, der gestern oder vorgestern den Friedensnobelpreis bekommen hat. Ist jemand, der für diese Microloans und auch ursprünglich das System in Bangladesch den Leuten ein Handy zu ermöglichen. Also diese Entwicklung gibt es halt und die scheint einen wirtschaftlichen Aufschwung zu implizieren.
Oh Gott.
Ja, bitte? Wer ist es denn?
Jesus, auf den müssen wir gleich noch kommen.
Auf unserem Forschungsportal kann man Beethoven hören. Zu der entfernten...
Und was von Beethoven?
Die ferne Geliebte.
Die ferne Geliebte, genau. Ja. Genau. Und es wird behauptet, dass per Handy sie ja nicht mehr so fern ist.
Ach, das ist schön. Gut, also das war ja so diese entwicklungspolitische Seite. Nun habe ich lange überlegt, wie man eigentlich diesen Titel Ihres Buches übersetzen sollte, Mobile Understanding.
Ja.
Und ich bin ja heute jetzt kulturkonservativ und geistesaristokratisch und meine Übersetzung würde heißen, der Mythos der Erreichbarkeit.
Okay, Mobilrationalität.
Ja, aber ich möchte auch das Ideologische daran mal festhalten, denn wir kennen das alle, man muss erreichbar sein. Und ich habe es auch bei meinen Kollegen, den nicht besonders geschätzten Herren und Damen Professoren, gesehen. Also Menschen, die ganz sparsam sind mit ihren Sprechstunden, die Schränke vor ihre Tür stellen. Ja, das gibt's. Gehen Sie mal ins GWZ im vierten Stock.
Klingt beschränkt.
Ja,
klingt also, irgendwie beschränkt.
Ja, so, diese gleichen Menschen erzählen, ich schreibe 60 E-Mails am Tag oder ich bekomme 100 E-Mails am Tag und sind total stolz.
Aha.
Ja, warum?
Weiß nicht.
Ach so. Ich dachte, es gäbe irgendein symbolisches Kapital, was in der Masse der Handys besonders vertreten ist.
Ich glaube, nein. Also ich meine, man muss sinnvolle E-Mails bekommen und schreiben, das ist ganz klar.
Das ist das Problem.
Ja. Gibt es Wortmeldungen? Zum GWZ oder zum Thema?
Bemerkung, aber eher so, es ist keine Frage, also diese ganze Individualkommunikation, also wenn man so makrosoziologisch drauf guckt, auf die ganze Sache, makrosoziologisch von oben,
ja.
Dann denke ich, ist es spannender, also den öffentlichen Raum sich anzugucken und was dort, und da ist halt Individualkommunikation immer so eine Sache, wo man sich fragt, was bringt die? Also dass Massenkommunikation vielleicht ein Punkt ist, wo man ansetzen müsste, wobei zum Beispiel dann das Internet für mich beide Ebenen verbindet. Als Individualkommunikation und auch als Medium der Massenkommunikation. Das Handy für mich so eine Sache ist, die da keinem so richtig was bringt, sondern vor allen Dingen nervt. Also wie es schon angesprochen wurde. Wenn man überlegt, was bringt der Menschheit was? Ne? Also ein normativer Ansatz.
Also ich meine, ich bin immer sehr glücklich darüber, wenn ich meine Frau Gemahlin problemlos anrufen kann nach einer Landung.
Ist sie auch glücklich?
Sie behauptet es zumindest. Ich meine, vor 10 Jahren kommt man an einem fremden Ort an und versucht erst einmal die Währung des entsprechenden Landes sich zu besorgen und Münzen. Dann ja, sucht man. Naja, aber ich meine, das war schon ein verschwitztes Opfer. Und
verschwitztes?
Ein verschwitztes Opfer. Man lief herum, schaffte sich die Münze, stellte sich in die Schlange. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Es tatsächlich, also man musste das schon schätzen. Aber ich finde es einfach emotionell befriedigend, dass ich mit diesem Gerät eigentlich die Beziehung aufrecht erhalten kann. Also es bringt für mich in diesem Sinne schon etwas. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich nach einem Mobiltelefon schon gesehnt habe, wo das Gerät, die Geräte noch nicht existierten.
Ich meine, Sie haben es eigentlich erfunden. Jetzt
Nein. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube nicht, dass es hier von einem technologischen Determinismus, sondern vielmehr von einer gesellschaftlichen Konstruktion der Technologie die Rede ist. Also diese Technologie ist erfolgreich, weil die Menschen ein Bedürfnis nach so etwas schon immer hatten.
Gut, jetzt komme ich zur Parapsychologie. Da sind wir wieder bei den Bedürfnissen von immer. Sie haben hier einen Beitrag von Katz, der mich sehr amüsiert hat, der nämlich die parapsychologische und religiöse Bedeutung von Handybenutzung analysiert. Und ich habe also dabei gelernt, dass es auch koschere Handys gibt, weil ja orthodoxe Juden keine Bilder sehen dürfen, sind die Bilder ausgeschaltet und zum Teil auch die anderen Kommunikationsmöglichkeiten.
Also verdümmte Geräte sozusagen.
Ja. Und sie sind auch diskret in Schwarz, diese koschere Handys. Und was ich ganz toll finde, ein orthodoxer Jude in New York kann dann eine SMS an einen Rabbi schicken in Jerusalem mit einem Wunsch. Und dieser Wunsch wird von dem Rabbi auf einen Zettel geschrieben und der Zettel wird dann von dem Rabbi in die Klagemauer gesteckt. Und das finde ich ganz großartig, diese Überkreuzung von moderner Technologie und einer ja sehr beladenen und langen Glaubenstradition.
Okay. Ja. Das Kapitel von Katz ist ein bisschen tongue-in-cheek. Ich kenne den deutschen Ausdruck dafür nicht. Selbstironisch, wenn wir wollen, geschrieben. Aber ich glaube, dass die Wahrheit an der Sache ist doch, dass Religion ja mit Kommunikation zu tun hat, wie wir wissen, und Handys auch mit Kommunikation zu tun haben. Und in diesem Sinne lässt sich eigentlich ein nachvollziehbarer Bogen tatsächlich zwischen diesen Sachen ziehen. Also ich will mal sagen, das Ganze ist nicht so absurd, wie es bei Katze klingt.
Ich finde das gar nicht absurd.
Ich fetischisiere zwar nicht mein Gerät, aber es schafft eine Verbindung zu Instanzen, die mir wichtig sind. Ja. Das könnte man so.
Ja. Man kann ja auch koscher fliegen, also das ist ja alles gar kein Problem.
Ja.
Fliegen Sie mal mit
Es gibt in anderen Ländern, ich werde es Ihnen per PDF zuschicken zum Beispiel, ein Lieblingsaufsatz von mir ist von der Elwood Clayton über die religiöse Verwendung von SMS in den Philippinen.
Ja.
Das ist ganz, ganz toll.
Ja, das kommt ja auch. Da gibt es den ständigen Rosenkranz und den Kreuzweg. Also wirklich ganz tolle Sachen. Sie ahnen jetzt langsam, wo das bei mir herkommt. 9 Jahre katholische Klosterschule sitzen vor Ihnen. Aber was ich jetzt noch betonen wollte, man kann sich auch von Jesus eine SMS schicken lassen.
Das klingt mir verdächtig.
Ja, es soll aber in Finnland sein. Und seit Pisa wissen wir ja, dass da alles möglich ist. Also für 1,50 Euro können Sie sich eine SMS von Jesus schicken lassen.
Okay, also ich meine, es schon zu Luthers Zeiten einen nicht ganz ehrlichen Umgang mit der Technologie der Zeit.
Ja, aber was machen Sie, wenn jetzt Jesus gleich anruft?
Naja, ich würde den Anruf jetzt nicht annehmen, weil ich dem Publikum gegenüber Höflichkeit schulde.
Ah, na gut. Ja, Sie wollten noch eine Anekdote erzählen, die haben wir völlig vergessen.
Ian Hacking, der ein wirklich beeindruckender Philosoph ist, hat einen Vortrag in Budapest gehalten in 2005, also das sein Kapitel ist hier in diesem Band. Und da hieß es, dass das Mobiltelefon eigentlich keinen einschneidenden Unterschied darstellt. Es ist nicht eine große Entwicklung. Und er gab Argumente dafür. Und dann fuhr er nach Paris zurück, wo er zurzeit arbeitet. Und dann kamen diese Krawallen. Und dann schickte er mir ganz unerwartet ein E-Mail und schrieb, naja, jetzt sah ich, dass die Polizisten sich zurückhielten beim Verprügeln von den Kindern, weil es gleich fotografiert und an das Fernsehen weitergeschickt wurde. Vielleicht ist es doch eine große Entwicklung.
Ja, wir sind ja immer ganz unterschiedlich drauf, aber es gibt ja Gott sei Dank immer einen Gast. Heute war unser Gast Christoph Niri. Ich wollte zum Übergang in das nächste Jahr dann sagen, dass wir schon 7 Veranstaltungen weiter geplant haben. Mit der Unterstützung von Herrn Erben wird es auch hier immer mittwochs wieder stattfinden. Ich würde mich freuen, wenn alle dabei sind und wollte nochmal diesen Applausansatz hier ausbauen und unserem
danke, unserem danke. Gast ich glaube, danken. Jeder war zu freundlich zu mir. Ich fühle mich auch in Verlegenheit.
Wir haben noch eine Runde jetzt an der Bar und das Rauchverbot ist aufgehoben.
Und vergessen Sie nicht, Ihre Handys segnen zu lassen.